Eine Frau, die sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, ist Katrin Fitztum. Sie war und ist wieder Vorsitzende der GEW Thüringen, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und ich freue mich, und ich darf ja du sagen, weil ich sind ja Kollegen unter Gewerkschaftern, kann man ja du sagen. Hallo Katrin.
Hallo Carsten.
Das ist in Ordnung, oder? Gewerkschafter duzen sich.
Ja.
Kollegial. Man kann sich auch, wenn man sich duzt, streiten und unterschiedlicher Auffassung sein.
Unbedingt.
Das, ja, gehört das dazu. Muss so sein. Also gibt es auch Streit in den Gewerkschaften, es gibt auch Streit und unterschiedliche Auffassungen darüber, was gute Bildungspolitik ist, oder?
Auf jeden Fall, wir streiten auch innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft oft darüber, was gute Bildung ist und was gute Arbeit ist. Von daher, ja, streiten gehört dazu.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Hast du dir das gut überlegt? Weil du musst ja dann streiten. Die nächsten wie viele Jahre?
Vier.
Du musst dich streiten mit den eigenen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die du ja vertrittst, die ja auch nicht eine homogene Masse sind. Dann musst du dich mit Parlamentariern, mit solchen, wie die hier rumspringen, rumstreiten in einzelnen Fraktionen. Dann mit der Exekutive, also mit der Landesregierung. Mit den Medien musst du dich rumärgern. Eigentlich nur Ärger, oder macht es auch manchmal Spaß?
Es macht in erster Linie Spaß, und auch streiten ist ja jetzt keine schlechte Sache, sondern wir streiten ja für etwas und um etwas, und von daher ist das eine notwendige Auseinandersetzung. Und ja, ich habe mir das natürlich überlegt. Nach vier Jahren steht man ja an dem Punkt, wo man entscheiden muss, tut man sich das nochmal an oder nicht? Und ich habe mich ja ganz offensichtlich zu einem Ja entschieden. Das heißt, der Spaß überwiegt dann doch.
Mhm. Manchmal, wenn ich mir anschaue, wie es in Thüringen aussieht, macht es ja nicht Spaß. Also ich habe mich mit Lehrerinnen und Lehrern unterhalten in den Schulen. Das sind ja zum Teil katastrophale Zustände. Vielleicht übertreiben die ja auch, wenn jetzt schon DDR-Hortnerinnen als Lehrer eingesetzt werden und Quereinsteiger. Es gibt einen massiven Lehrermangel, 365 Tage hat das Jahr, an jedem Tag fehlt ein Lehrer. Das klingt, 365 klingt nicht viel, ist doch aber eigentlich eine Katastrophe, oder?
Das ist eine ziemliche Katastrophe, wobei wir sagen müssen, dass die Schulen in Thüringen sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Also es gibt tatsächlich Schulen, denen geht es gut, die können gut Unterricht absichern, abgesehen davon, dass mal kurzfristige Erkrankungen sind. Aber es gibt natürlich Schulen, wo tatsächlich die Katastrophe ausbricht und wo Stundenausfälle tatsächlich über lange Zeit sind, wo Schülerinnen und Schüler keinen Physikunterricht haben oder keinen Sportunterricht haben, wo Schulnoten auf dem Zeugnis fehlen, weil Unterricht nicht erteilt worden konnte. Das ist also eine Katastrophe, kann man aber jetzt nicht pauschal für alle Schulen sagen, sondern das ist sehr unterschiedlich.
Naturkatastrophe ist es nicht, es ist menschengemacht und war ja eigentlich abzusehen. Man kann doch das eigentlich planen, Geburtenzahlen, also wir haben ein statistisches Landesamt, das ist doch nichts Neues. Also außerdem weiß ich, dass die GEW, was das betrifft, ja schon ewig klagt. Wie kann das passieren? Es geht mir nicht in den Kopf.
Das ist auch in der Tat schwer zu erklären, weil es ist so, wie du sagst, man kann das sehr genau vorrechnen. Wenn man Geburtenzahlen hat, dann weiß man, nach sechs Jahren sind die in der Schule. Dann kann man noch eine Summe X draufschlagen für Zuzug. Das wäre auch statistisch kein Problem. In den, ich will jetzt mal sagen, ostdeutschen Bundesländern gab es vor allem das Problem, dass sozusagen mit der Wende es tatsächlich einen Lehrerüberhang gab. Also wir hatten mehr Lehrerinnen und Lehrer, als es Schüler gab, und dann gab es ja auch den Geburtenknick. Und die Thüringer Landespolitik hat sich zu lange auf diesem Überhang ausgeruht, hat nicht in Betracht gezogen, dass diese Menschen älter werden, dass sie häufiger ausfallen werden, auch zum Ende des Arbeitslebens hin, weil sie einfach erschöpft sind. Ältere Menschen sind jetzt nicht häufiger krank, aber wenn sie krank sind, in aller Regel länger krank. Das hat die Landesregierung verpasst, das haben alle ostdeutschen Landesregierungen verpasst und haben durch den Überhang es nicht geschafft, permanent Personal einzustellen. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir die Lücke sozusagen sehenden Auges erreicht haben.
Also kann man von Bildungsnotstand schon sprechen, oder wäre das übertrieben, wäre das alarmistisch?
Das ist doch, also ich glaube, man kann von Bildungsnotstand sprechen, weil wir mittlerweile Schülergenerationen haben, die eben keinen geordneten Unterricht mehr erleben und wo wir nicht einschätzen können, was passiert denn mit denen in der Zukunft.
Man muss sich vorstellen, hier gibt es einen Vorraum für die Abgeordneten, so rote und schwarze Ledersofas. Da hast du drin gesessen, also du, Katrin Fitztum, neue GEW-Vorsitzende, und dann hast du vor dem Bildungsminister in Holter gesessen. Habt ihr gequatscht, euch unterhalten, oder war das so ein Zufall, dass ihr da zusammen saßt?
Das war tatsächlich Zufall. Wir sind uns kurzfristig hier begegnet, aber wenn du mich jetzt nicht ins Studio geholt hättest, hätte ich mit dem Bildungsminister natürlich noch drei Worte gewechselt.
Was hättest du ihm gesagt? Wir müssen reden?
Wir sind im Gespräch, also das muss ich dann nicht nochmal einfordern, aber ich hätte ihm ganz aktuell gesagt, dass die Aussagen zum Kita-Gesetz Gespräche stattfinden sollen mit der Landeselternvertretung und dem Gemeinde- und Städtebund. Und kein Wort von den Gewerkschaften, das hätte ich ihm jetzt schon nochmal gesagt.
Also da, Kita, gibt es auch Handlungsbedarf, nicht nur was die Sanierung betrifft, sondern auch
wir
was
die... Wir brauchen einen besseren Fachkraft-Kind-Relation, also mehr Personal für bestimmte Altersgruppen. Da haben sie ja im letzten Kita-Gesetz eine Verbesserung gemacht, die aber in den Kitas im Grunde genommen verpufft. Und jetzt geht es darum, es kommt ja Geld vom Bund und jetzt könnte man sozusagen Kitas besser ausstatten. Und die Landesregierung plant ja offensichtlich ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr und
das Einrichten von
multiprofessionellen Teams in besonderen Lagen, aber kein Wort vom Personalschlüssel, das finden wir natürlich nicht so gut.
Personalschlüssel, Bezahlung, Arbeitsbedingungen, das ist natürlich dann euer Job und nicht Gewerkschaftsjob und ihr wollt mit am Tisch sitzen.
Wir wollen mit an den
Tisch. Das heißt, da wird auf den Tisch, also ich muss mal richtig auf den Tisch hauen jetzt hier, da wird, haut ihr auf den Tisch und sagt, wir wollen natürlich mitverhandeln. Im Interesse der Kinder letztlich dann auch, weil wenn genervte Ordnerinnen, Kindererzieherinnen, bringen ja auch keinem was.
Richtig, wir wollen, dass die Erzieherinnen unter guten Bedingungen ihre Arbeit machen können, damit sie tatsächlich jedem Kind gerecht werden können. Mhm. Und das heißt, die brauchen tatsächlich eine bessere Ausstattung.
Zurück zu meinem Einstieg, 50 Jahre verfehlte Bildungspolitik. Da habe ich den Herrn Professor Marcel Helbig gedacht, wieso denn das? Ist da jetzt übertrieben? Sagt, naja, wir sind das einzige OECD-Land, wo schon so früh selektiert wird, außer glaube ich Österreich noch, sagt er, und das findet er nicht gut. Diese frühe Selektion, dass gerade Jungs, was ja so ein problematisches Klientel ist, doch junger als solche, ne, der dann spät zündet manchmal und dann darf er nicht aufs Gymnasium, weil er gerade mal, wie auch immer, also unterschiedliche Entwicklungszyklen der Menschen. Und dann sagt er, die frühe Selektion ist nicht gut. Würdest du das auch sagen?
Unbedingt. Also wir streiten für längeres gemeinsames Lernen. Wir sind große Verfechter der in Thüringen eingeführten Gemeinschaftsschule, die ja von der Idee her von der 1. bis zur 12. Klasse funktionieren soll. Ist in der Realität leider nicht so, weil es in aller Regel nur von 5 bis 12, also vielleicht auch nur von 5 bis 10. Längeres gemeinsames Lernen ist wichtig, nicht nur wegen der frühen Selektion, die möglicherweise sozusagen noch nicht dem Leistungsentwicklung entspricht, sondern vor allem, weil wir in Deutschland es tatsächlich noch nicht geschafft haben, Bildungsperspektiven von der sozialen Herkunft zu lösen. Und dafür schafft eine Schule, die sozusagen von der 1 bis zur 12 geht, deutlich bessere Voraussetzungen, dass auch Menschen, die aus ärmeren Haushalten kommen, die aus den sogenannten bildungsferneren Haushalten kommen, doch nochmal andere Chancen haben, ihren Bildungsanspruch zu verwirklichen.
Dieser besagte Professor Marcel Helbig, der sagte auch, Segregation ist ein großes Problem, soziale Segregation, die Bannung an den Schulen, der Ruf von Schulen, selbst wenn die gut ausgestattet sind, aber da geht man halt nicht hin. Das heißt, das ist auch Stadtentwicklung, im Grunde Bildungspolitik ist auch Stadtentwicklung, um Segregation entgegenzuwirken, um nicht den Kindern schon die Chancen zu verbauen, weil sie in einem bestimmten Wohngebiet wohnen. Also greift das eigentlich ineinander? Also Stadtentwicklung, Wohnungsbaupolitik oder Sozialwohnungsbau und so weiter in Bildung. Alles komplizierter.
Das ist ganz schön kompliziert, aber die Zusammenhänge sind natürlich da. Ich meine, es gab ja jetzt letztens nochmal die Ergebnisse für Erfurt, wie sozusagen die Segregation da aussieht. Mhm. Das sieht man tatsächlich auch, wie die Schulen ausgestattet sind. Und die Schulen wehren sich zu Recht gegen den Begriff Brennpunktschule zu sein. Aber sie sind es, weil in diesen Schulen oft ganz viele gesellschaftliche Probleme sozusagen direkt sichtbar werden und andere Schulen sind von anderen Fragen gelöst oder sozusagen nicht so betroffen.
Das ist ja gerade die Schulnetzplanung, die Frage, braucht man diese Schulbezirke, wie läuft das eigentlich, kann man den Eltern vorschreiben, wo sie ihr Kind hinzugeben haben, aber man kann es zumindest steuern und Staat muss steuern, um dieser sozialen Spaltung entgegenzuwirken.
Da hat Staat ganz klar einen Auftrag, die gesellschaftliche Spaltung nicht weiter voranzutreiben, sondern sehr kluge Schulnetzplanung anzuregen. Am Ende sind das ja die Schulträger, die das entscheiden, welche Schulen es gibt. Aber da hat natürlich das Land in dem Falle den Auftrag, gute Regelungen zu finden, die es den Schulträgern ermöglichen, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Mein Unverständnis, und das konnte mir bisher nicht zu meiner Zufriedenheit das erklären, warum Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer weniger verdienen als andere Lehrer. Ja, die den härtesten Job haben, nämlich die Kleinen, nicht immer Süßen, aber die müssen die, das ist ja ein anspruchsvoller pädagogischer Job und die kriegen weniger als ein Gymnasiallehrer. Das geht doch nicht, oder?
Das geht nicht, das sagen wir ganz deutlich. Unsere Forderung lautet ja Jahr 13 für alle, also das heißt die Besoldungsgruppe A13.
A13 für alle.
Genau, ja, also dann sozusagen ein Jahr 13 draus machen.
Bestimmt mit Rot
genau.
Und Dings in der Besoldung.
Genau, also die Besoldungsgruppe A13 beziehungsweise die Entgeltgruppe 13 für die Angestellten, für alle Lehrkräfte, das halten wir für ein Gebot in Anerkennung dessen, das, was du beschrieben hast, dass die Tätigkeit von Grundschullehrerin sich selbstverständlich unterscheiden von einer Gymnasiallehrerin, aber dass die Verantwortung und die pädagogische Wertigkeit nicht dahinter zurücksteht. Und insofern ist es nicht begründbar, dass Grundschullehrerinnen so lange schon schlechter bezahlt werden als andere Lehrkräfte.
Die Ansprüche müssen hoch sein und die Bezahlung muss gut sein. Weil das ist ja die prägende Zeit. Das sagt ja, das kann ja, weiß ja jeder Küchenpsychologe und Sozialwissenschaftler und Psychologen sowieso, dass das eine ganz wichtige Zeit ist und dass da eigentlich die besten Lehrerinnen und Lehrer dort derzeit da sein müssen in der Grundschule. Oder habe ich dazu hohe Ansprüche?
Nee, hast du gar nicht. Ich meine, wir kennen alle den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ich komme aus der Erwachsenenbildung, ich würde da ein Fragezeichen dran stellen, ob das so ganz stimmt. Aber natürlich ist es klar.
Du bist einer von den Lebenslangen, die in Haft genommen werden.
Genau, von den in Haft genommenen, nein. Also, aber völlig klar ist doch, wenn die Grundlagen nicht gut gemacht werden, dann wird es immer schwieriger, dann drauf zu satteln. Und insofern haben Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer eine extrem hohe Verantwortung, Bildungsperspektiven tatsächlich aufzuzeigen und Chancen zu lassen.
Nun wird, sollte eigentlich schon zum ersten Tagespunkt, Ordnungspunkt hier diskutiert werden, ein Gesetzentwurf der Landesregierung, Thüringen-Gesetz zur Änderung der Lehrerbesoldung sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Gesetzentwurf der Landesregierung ist verschoben worden, noch nicht diskutiert worden, aber es wird ja besprochen und es ist ein Gesetzentwurf, der vorliegt. Geht der in die richtige Richtung? Hat er die Zustimmung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft?
Entschuldigung. Mhm. Wie das immer bei Gesetzentwürfen ist, da gibt es an der einen oder anderen Stelle Verbesserungen und auf der anderen Seite halt Dinge auch, die wir nicht gutheißen. Zu begrüßen ist, dass wir tatsächlich mit diesem Gesetz den ersten Schritt der besseren Bezahlung von Regelschullehrerinnen schaffen. Also rückwirkend zum 01.01.2018 sollen dann Regelschullehrerinnen eine Zulage bekommen. Und es ist verabredet worden, dass in einem nächsten Novellierung dann auch die volle A13 kommen soll zum 01.01.2020.
Das ist erkannt von der Landesregierung und auch von den, eigentlich werden wir dann gleich mit Herrn Tischner reden, also von CDU bis Linke, Grüne, SPD, wollen das alle? Konsens.
Das ist schon eher konsensual, bei der 18 etwa. Was? 18 Millionen kostet die volle Angleichung.
Habe ich nur 8 Millionen weggelassen? Ah, ja, 18 Millionen, ne?
Es ist schon eine Stange Geld, keine Frage, aber das ist wichtig, aber was ausgeklammert ist, sind im Moment noch die Grundschullehrerinnen. Aber du hast mich ja nach dem Gesetzentwurf gefragt, ja, was wir da so gut finden. Also das finden wir gut. Mhm. Weniger gut finden wir, dass mit dieser Regelung die Perspektiven für Beförderung abgeschafft werden. Also es gab ja früher sozusagen die Gymnasiallehrer, die waren immer schon in der sogenannten Besoldungsgruppe A13. Und konnten sich, wenn sie sich bewährt haben und besonders gute Arbeit geleistet haben, wenn sie mehr Funktionen übernommen haben, Beförderungsanträge nach A14 stellen. Dieses Amt ist weggestrichen. So, und das hat natürlich für uns auch so ein bisschen Geschmäckle, weil wir so den Eindruck haben, die bessere Bezahlung von Regelschullehrern wird auf dem Rücken der Gymnasiallehrer ausgetragen. Das findet man nicht gut. Da werden wir weiterhin für kämpfen, dass es vernünftige Perspektiven gibt. Natürlich machen Lehrer und Lehrerinnen zunächst erstmal Unterricht, aber Schule ist ja viel mehr als Unterricht und das muss Anerkennung finden.
Oh ja, und das ist also eine Herausforderung. Das Haus das Verrückte macht und wenn die Lehrer nicht gut bezahlt werden und zu viele Überstunden haben, dann werden sie verrückt oder krank, kann man sagen. Ne?
Also das heißt, sie werden vor allem krank.
Das wird sich dann im Krankenstand, kann man messen eigentlich, oder?
Na, wir haben, ich glaube, das war der Stand vom letzten Schuljahr, etwa 1000 Lehrkräfte, die langzeiterkrankt sind. Das ist, das finde ich eine echte Katastrophe, weil das heißt, dass die Belastungen so hoch sind, dass die sich in den Krankenstand retten müssen. Und das wird tatsächlich eine individuelle Lösung oft sein. Wenn es keine Entlastung gibt, wenn es wenig Anerkennung gibt, dann muss man ja irgendwoher Kraft schöpfen. Und das heißt halt für den einen oder anderen auch mal zu sagen, ich muss mich rausziehen.
Hm. Die gesellschaftliche Tendenz ist ja eher, ach, die werden so gut bezahlt, die haben einen Haufen Ferien und wenn sie da was. Also Lehrerbashing, kriegen nichts auf die Reihe, zu alt und so weiter, bilden sich nicht weiter. Da ist ja manchmal auch was dran, aber andererseits müsste es doch einer der anerkanntesten Berufe überhaupt sein.
Also ich glaube, insgesamt ist der Beruf durchaus anerkannt, aber dadurch, dass wir alle in die Schule gegangen sind und mehr oder weniger gute oder schlechte Erfahrungen haben, meinen wir ja auch alles zu wissen. Ja. Schule hat sich aber deutlich verändert im Vergleich zu den Zeiten, wo wir beide noch auf der Schulbank gesessen haben. Diese Herausforderungen müssen Lehrerinnen und Lehrer ja auch irgendwie bewältigen. Und natürlich muss man sagen, Lehrerinnen und Lehrer verdienen jetzt kein schlechtes Geld. Ne, das würde ich jetzt, würden auch die meisten Kolleginnen unterschreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, wir verdienen schlecht oder wir, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Aber wenn man sozusagen, die Frage ist mal, wo ist der Vergleich? Ne? So, und im Lehrerbereich können wir sozusagen innerhalb der Schularten den Vergleich ziehen und sagen, Gymnasiallehrer werden besser bezahlt als Grundschullehrer. Mhm. Das ist ungerecht, da das muss was passieren.
Und wenn natürlich der Konkurrenzkampf da ist zwischen den Bundesländern, nicht zu vergessen, Bildung ist Ländersache, das ist ja noch die zwei Kompetenzen, Medienbildung und, nicht Medienbildung ist natürlich auch wichtig, aber Medien und Bildung. Und die Bildung ist Ländersache. Und jetzt geht es los heran auf die Lehrkräfte. Das heißt, und dann ist Beamtung ein Thema und die Bezahlung und vielleicht noch die Arbeitsbedingungen und das schöne Bundesland. Mhm. Schöne Bundesland haben wir.
Ne? Das haben wir ja.
Ja. Bezahlung?
Hm? Na ja, kann besser sein.
Hm. Für Beamtung, ist das attraktiv für Lehrer? Oder?
Es scheint so.
Scheint so. Hm. Das heißt, da müssen wir uns echt drehen, damit die Leute und die Absolventinnen und Absolventen nicht nach Sachsen gehen oder anderswohin.
Genau, das ist Problem. Also ich finde es ja in Ordnung, dass Bildung Ländersache ist, aber die Föderalismusreform hat uns da einen Bärendienst erwiesen, weil natürlich auch die Zuständigkeit für die Besoldungsgesetze dann auch in der Länderhoheit liegen und da allein entstehen schon Verschiebungen, weil wir müssen auch eins sagen, die Besoldungsgruppe A13 ist auch nicht in allen Bundesländern gleich bewertet. Das ist sozusagen ein Punkt. Und natürlich reagieren die Bundesländer je nach Finanzstärke sehr unterschiedlich auf den Lehrermangel und Berlin, Brandenburg und Sachsen machen es uns ja jetzt vor, ab 1.1. kriegen da die Grundschullehrerinnen die A13.
Die haben reagiert?
Die haben reagiert und Berlin und Sachsen haben eine so hohe Seiteneinsteiger- und Quereinsteigerquote, dass die kaum noch ausgebildete Lehrkräfte in die Schulen bekommen.
Aber wir haben doch jetzt diese die Landesregierung Rot-Rot-Grün, die immer das genau gesagt haben, als sie noch in der Opposition waren. Jetzt müssen wir uns mal richtig loslegen. Streitest du da, streitet ihr als GEW euch auch da gerade mit Rot-Rot-Grün um diese Sache?
Um die bessere Besoldung? Ja.
Um die bessere Besoldung und auch für Beamtung?
Das Spannende ist ja, dass der Bildungsminister als KMK-Präsident, aber auch als Bildungsminister in Thüringen
Kultusminister, sehr deutlich. KMK ist Kultusministerkonferenz?
Kultusministerkonferenz, genau. Dass also Helmut Holter sehr deutlich für die gleiche Bezahlung von Lehrkräften spricht. Aber sozusagen genauso wie wir bei den Forderungen ans Finanzministerium da auch nicht unbedingt weiterkommt.
Die eigentliche Ministerpräsidentin ist die Finanzministerin.
Hm? Könnte man, manchmal hat man
das den Gefühl, das vertaubert, ja. Und du bist immer noch froh, dass du gewählt worden bist als GEW-Vorsitzende.
Ja, wir haben doch eine Menge erreicht in den letzten 4 Jahren.
Kann man auch sagen.
Wir haben es geschafft, dass die Regierungskoalition sich im Koalitionsvertrag auf das Einstellen von mehr Lehrerinnen und Lehrern verständigt haben. Die Landesregierung hat diese Zahlen nochmal nach oben geschraubt. Das hat auch was mit unserer Arbeit zu tun, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr, also mehr Personal.
Richtig.
Wir nerven. Ja, und ich glaube, manchmal sind sie auch genervt.
Von uns. Naja, aber dann ist ja ein Indikator, dass zumindest ihr keinen schlechten Job macht oder das macht, wozu ihr da seid, wozu die Leute euch dich gewählt haben und auch Gewerkschaftsmitglied geworden sind.
Ja.
Das ist anstrengend, aber so ist es mal mit der Politik. Jetzt abschließend vielleicht noch, wir gucken jetzt hier gerade, Frau Werner spricht gerade, die ist ja auch für Arbeit zuständig und Familie, Gesundheit und ist also gerade fertig.
Genau.
Was würdest du den Abgeordneten auf den Weg geben und sagen, hier Leute, kümmert euch da drum, die Besoldung ist wichtig, was ist so das Hauptding, wenn du jetzt hier mal sprechen könntest und am Pult stehen könntest, was würdest du sagen?
Dass Zukunft sich nicht morgen entscheidet, sondern heute und dass jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen, tatsächlich Schule, aber auch Kitas so auszustatten, dass die Beschäftigten ihre Arbeit dort gut machen können und dass die Kinder und Jugendlichen tatsächlich auch ihre Bildungschancen umsetzen können.
Und dem bildungspolitischen Sprecher der CDU, was würdest du denen fragen? Ich brauche noch eine Einstiegsfrage, wenn er jetzt gleich kommt.
Das ist eine gute Frage, weil ich durchaus denke, dass die CDU gerade berechtigte Forderungen aufmacht, mich aber auf der anderen Seite frage, warum haben sie 20 Jahre lang nichts gemacht? Dafür ist Herr Tüschen allerdings zu jung, um ihn, dass er das wirklich beantworten kann. Aber grundsätzlich steht die Frage, weil die Situation, das haben wir ja vorhin erläutert, ist ja eine hausgemachte und die hat nicht diese Regierung zu verantworten, sondern die Vorgängerregierungen.